Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Besucher und Zuhörer, auch im Internet, an den Telefonen, seid herzlich gegrüßt. Wir haben heute schon sehr viel gehört, schöne Lieder gehört und wir wollen jetzt vor der Predigt einmal gemeinsam was singen, nochmal ein Lied und zwar im Stehen, dass wir wieder aufmerksam werden. Die meisten kennen das Lied, aber wir haben es trotzdem nochmal herausgesucht, wissen sollte jeder Mann. Wir haben eben im Vorlesungswort, im Bibelwort Psalm 13 gelesen und David, der ist hier in einer schwierigen Lebenslage. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Das sind so seine Worte. Zum Ende hin kommt er doch zum Schluss: Ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Wir wissen nicht, wie lange David in dieser Zwischenzeit gebraucht hat, um das zu sehen. Vielleicht waren es Jahre, vielleicht waren es Stunden, Minuten, Tage. Und so geht es uns oft auch so. Du kennst bestimmt die Situation in deinem Leben, in der du dich von Gott irgendwie vergessen gefühlt hast. So, als ob dir Gott den Rücken zukehrt. Besonders dann, wenn es dunkel um uns wird und uns ein Leid trifft. Leid kann uns dazu bringen, Gott in Frage zu stellen und auch zum Wanken bringen. Wir wollen heute gemeinsam der Frage nachgehen, wo Gott im Leid ist. Vielleicht hast du gerade einen lieben Menschen verloren und vermisst ihn schmerzlich. Du verstehst nicht, warum er oder sie dir genommen wurde. Täglich empfindest du diese Leere in dir, die der Verlust dieses Menschen in dein Leben gerissen hat. Du kannst einfach nicht mehr fröhlich werden. Und du stellst dir die Frage: Gott, wo bist du in meinem Leid? Dich hat plötzlich eine Diagnose getroffen, dass du eine schlimme Krankheit hast. Das haben leider viele von uns hier erlebt oder sind noch drin. Dein Leben gerät aus den Fugen. Die Behandlungen bei den Ärzten, sie laufen, doch deine Hoffnung, die liegt am Boden. Gott, warum gerade ich? Was habe ich bloß falsch gemacht? Gott, wo bist du in meinem Leid? Im Kreise deiner Familie leidet jemand schon seit geraumer Zeit oder vielleicht sogar du selbst unter dauernder Erschöpfung oder Depressionen. Die Person ist nicht mehr dieselbe, wie du sie kennst und vorher gekannt hast. Eine Welle der Traurigkeit, Mutlosigkeit, geplagt von Angstzuständen, das wirft sie hin und her. Es ist irgendwie keine Verbesserung in Sicht und deine Kraft ist am Ende. Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll und du stellst dir auch die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Vielleicht bist du eine alleinerziehende Mutter, dein Mann hat dich verlassen oder ist gestorben. Auf jeden Fall ist er plötzlich nicht mehr da. Du stehst ganz alleine mit deinen Kindern da und wenn abends alles ruhig ist und sie schlafen, dann macht sich dieser Berg an Verantwortung noch größer auf deinen Schultern breit. Er erdrückt dich fast. Du stellst dir die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Du hast als Mama eine Frühgeburt erlebt, bei der dein Kind gestorben ist. Und dieser Schmerz, der sitzt noch immer so tief in dir drin, du wirst ihn irgendwie nicht los. Auch du kannst dir die Frage stellen, Gott, wo bist du in meinem Leid? Du betest vielleicht schon lange um einen Ehepartner und Gott führt dir irgendwie keinen zu. Dieser leere Platz in deinem Leben scheint immer größer zu werden, die Sehnsucht immer größer. Und auch du stellst dir die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Du hast deine Arbeitsstelle verloren und weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Du denkst schon dran, dass du bald dein Eigenheim verkaufen musst. Wie werde ich meine Familie versorgen? Und diese Sorgen, die quälen dich die ganze Zeit. Du stellst dir die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Du hast vielleicht Probleme in deiner Ehe, die schon lange anhalten. Ihr habt euch auseinandergelebt oder einfach nichts mehr zu sagen. Die Liebe ist abgekühlt, der Respekt zueinander nicht mehr vorhanden. Du bleibst lieber eine Stunde länger auf der Arbeit, als in die kalten Wände nach Hause zu kommen. Das Ja-Wort, das ihr einander gegeben habt, scheinen das leere Worte gewesen zu sein. Und auch du stellst dir die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Vielleicht folgt dein Ehepartner nicht Jesus nach. Du merkst, dass es dir sehr, sehr viel Kraft abverlangt. Du betest über Jahre für ihn, aber es passiert nichts. Du machst dir Sorgen um deine Kinder, auch um eure Ehe. Das Leid, ohne deinen Partner mit Jesus unterwegs zu sein, das macht dir immer mehr zu schaffen. Du stellst dir die Frage, Gott, wo bist du in meinem Leid? Ja, uns Menschen trifft das ein oder andere Leid, das uns sehr zusetzt, das uns den Boden unter den Füßen wegzunehmen scheint. Wir denken, Gott hat mich verlassen, er interessiert sich nicht für mich, ich scheine ihm egal zu sein oder sogar, es gibt ihn überhaupt nicht. Wir wollen gemeinsam heute Antworten auf diese Frage finden, wo ist Gott im Leid? Vielleicht vorab, ich habe ein Buch gelesen mit dem identischen Titel von Hartmut Jäger und ein paar Punkte sind aus diesem Buch auch heute für das Thema entnommen. Nur zur Info vorher. Das Thema ist in zwei Punkten gegliedert. Wir wollen erstmal schauen, woher das Leid überhaupt kommt und dann die Auswirkungen und unsere Reaktion auf Leid. Kommen wir zum ersten Punkt, woher das Leid kommt. Ja, viele Menschen fragen sich, wie Gott so viel Leid in dieser Welt zulassen kann. Sie verstehen die Welt nicht mehr und Gott schon gar nicht. Gott hat uns Menschen anscheinend im Stich gelassen. Trauer, Enttäuschung, Schmerz führen oft zu diesen fünf Buchstaben, warum, die irgendwie die Quellensten in unserer Sprache sind. Da kommen Fragen auf, wie will Gott überhaupt helfen? Kann er überhaupt helfen? Das Böse und das Leid in unserer Welt, das nimmt immer mehr zu und er tut nichts dagegen. Kann das ein liebender Gott sein? Wenn wir kurz in die Geschichte schauen, aktuell haben wir so viele Kriege, Naturkatastrophen die letzten Jahre, es sind so viele unschuldige Menschen umgekommen. Gott, wo bist du eigentlich? Interessierst du dich noch für uns? Was ist mit den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer, bei denen so viele Menschen sterben? Sie hatten eine Hoffnung, sind aber dabei gestorben, auf ein besseres Leben. Schaut Gott da auch einfach zu? Wo war Gott im Zweiten Weltkrieg? Was ist eigentlich mit Gottes Volk, den Juden? Sie werden gehasst, verfolgt, getötet. Achtet Gott noch nicht einmal auf seine eigenen Leute? Wo war Gott in Auschwitz? Wo war Gott, als Kaiser Nero die Christen als Fackeln in den Straßen Roms verbrannte? War Gottes Arm zu kurz? Konnte er einfach nicht helfen? Menschenleid umfasst die gesamte Menschheitsgeschichte, mal kollektiv, mal persönlich. Ja, Leid gab es zu allen Zeiten. Jeder Mensch stellt sich neu die Frage, wo Gott im Leid ist. Wir wollen einen Schwenk zum Ostergeschehen machen. Ostern ist noch nicht lange her. Wir haben vor ein paar Tagen Ostern gefeiert. Wir haben von Jesus gehört, dem Sohn Gottes. Er war in seinem Leben hungrig. Er hatte Zeiten der Trauer. Er wurde verfolgt. Er hatte auch Angst. Er hatte Schmerzen. Sein eigenes Volk, das stand ihm gar nicht bei. Sie verurteilten ihn und brachten ihn sogar um. Jesus, der Sohn Gottes, hat das furchtbarste Leid durchlebt, was wir uns hier vorstellen können. Einer seiner Jünger, 3 Jahre mit ihm zusammen gewesen, verrät ihn, gibt ihm einen verräterischen Kuss, der kein bisschen Zuneigung ausdrückte. Jesus ließ sich festnehmen, leistete keinen Widerstand. Er hat gelitten, wurde bespuckt, verlacht. Ihm wurde eine Dornenkrone aufgesetzt, auf die sogar ein Soldat draufschlug. Jesus trägt sein Kreuz ein Stück, wird ans Kreuz genagelt, wie ein Verbrecher. Viele Menschen, die vorbeigehen, machen sich über ihn lustig. Schaut Gott einfach zu? Hatte Jesus, Gottes Sohn, der allen Menschen geholfen hatte, das überhaupt verdient? Der 2 Tage vor seinem Tod Jerusalem anschaut und über die Stadt weint und sagt, ihr wollt nicht, ihr wollt mich nicht. Es wird plötzlich stockfinster im ganzen Land, als Jesus am Kreuz hängt. Und der sagt, es werde Licht, machte das Licht aus. Gott, der das Licht selbst ist, der entfernt sich von seinem Sohn und es wird sofort dunkel, das mitten am Tag. Und dann schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir lesen im Neuen Testament der Bibel, warum Jesus verlassen wurde. 1. Petrus 2, Vers 24, der erste Teil. Mit seinem Körper hat er, Jesus, unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott gerecht ist. Es sind meine Sünden, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Der reine heilige Gott musste sich von seinem Sohn abwenden, weil die Sünde die Trennung brachte. Es gab keine andere Möglichkeit. Und das größte Leid in dieser Welt ist die Trennung, ist eigentlich die Trennung von Gott. Diese Gottverlassenheit. In den Propheten finden wir, wie Leid und Unglück die Folge von Gottes Abwendung sind. Wir Menschen meinen ja, Gott gar nicht nötig zu haben. Wir kriegen unser Leben ganz gut selbst auf die Reihe und kehren unserem Schöpfer den Rücken zu. Doch wie ist Gott eigentlich? Lasst uns mal darauf schauen. Gott ist ein Gott der Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Und außerhalb von ihm gibt es Hass. Gott ist ein Gott des Friedens. Römer 15, Vers 33. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Gott ist ein Gott des Friedens, aber außerhalb von ihm ist Unfrieden und Krieg. Das erleben wir. Gott ist auch ein Gott der Ordnung. Jeremia 44, Vers 23. Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wieder den Herrn sündigtet und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Gesetze, seinen Rechten und Mahnungen nicht gewandelt seid. Darum ist euch solches Unheil widerfahren, so wie es heute ist. Außerhalb von ihm ist Chaos, wie wir in diesem Vers lesen. Chaos und Gottesferne. Also halten wir fest, alle außerhalb von Gott müssen wir einfach mit dem größten Leid rechnen. Wir brauchen uns nicht wundern. Im Garten Eden gab es viel Leid, gab es kein Leid. Und im Himmel gibt es auch kein Leid. Das ist da, wo Gott ist. Aber im Hier und Jetzt gibt es Leid, Schmerz und Tod. Doch wie kam es dazu? Die meisten wissen es, durch den Sündenfall. Aber Adam und Eva, die ersten Menschen, die entschieden, stellvertretend für uns alle, lieber ein Leben ohne Gott führen zu wollen. In scheinbarer verlockender Unabhängigkeit und irgendwie auch Größenwahn. Sie endeten jedoch in der größten negativen Abhängigkeit, die sie hatten. Und mussten feststellen, dass ein Leben fern von Gott das Unfreieste ist, das man sich hier vorstellen kann. Man ist gebunden. Man unterliegt den Gesetzen der Sünde und des Bösen. Und durch diesen Sündenfall ist die ganze Schöpfung, die Tierwelt, alles in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, Gott gab dem Menschen einen freien Willen. Wir können uns selbst entscheiden, ob wir ihm dienen wollen oder nicht. Mein freier Wille. Samuel Koch, den kennen die meisten, der hat bei der Sendung Wetten, dass ist er verunglückt, indem er über ein Auto gesprungen ist. Der sagt Folgendes: Ein allwissender Gott hat natürlich vorher gewusst, was passieren würde, und er hat es nicht verhindert. Aber mehr kann ich ihm wirklich nicht vorwerfen. Ich war es, der die freie Entscheidung getroffen hat, über dieses Auto zu springen. Mein freier Wille war es. Da können wir nicht Gott für verantwortlich machen. Ja, Menschen sind die Leidtragenden, aber Menschen sind allzu oft auch die Leidbeitragenden oder Verursacher. Auch wir selbst leider oft. Da ist unsere Habgier, unsere Dummheit. Wir machen so vieles falsch. Wir sind unvollkommen, wir versagen und wir sündigen. Aber in der Sünde müssen wir nicht bleiben. Die Trennung von Gott war also die Entscheidung der Menschen, nicht Gottes Entscheidung. Wir haben ein Beispiel aus Johannes 9, Vers 2. Da heilt Jesus einen Blinden. Und die Jünger fragen dann diese Frage. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren worden ist? Ja, früher haben die Menschen die Schuld bei den Menschen gesucht. Heute ist das irgendwie anders. Wir suchen die Schuld bei Gott, schieben sie gleich Gott zu. Der blinde Mann, sagt Jesus dann danach, hatte keine Schuld an seinem Leiden, auch seine Vorfahren nicht. Jesus sagt hier aber nicht mit diesem Vers, dass Sünde und Leid keinen Zusammenhang miteinander haben. Leid hat nämlich generell etwas mit Sünde zu tun und nicht unbedingt individuell. Leid ist die allgemeine Folge der Abkehr der Menschen von Gott. Jeremia, ein paar Verse. Jeremia 2, Vers 19. Deine Bosheit bringt dich ins Unglück und dein treuloses Treiben führt die Strafe für dich herbei. So erkenne es denn und bedenke wohl, wie schlimm und unheilvoll es ist, dass du deinen Herrn, deinen Gott, verlassen hast und keine Furcht mehr vor mir in dir wohnt. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn der Herrscharen. Unsere Bosheit, unser treuloses Treiben. Jesaja 59, Vers 1 bis 2. Wisset wohl, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und sein Ohr nicht so taub, dass er nicht hörte. Nein, eure Verschuldungen bilden eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, sodass er nicht hört. Ein Vers aus dem Neuen Testament, Römer 5, Vers 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Wir sehen hier, das Problem liegt bei uns. Die Frage, werden wir von Gott verlassen? So wie wir am Anfang die Frage gestellt haben. Es gab einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der auf dieser Welt gelebt hat, der wurde von Gott verlassen. Wer ist das? Jesus, genau. Jesus war der einzige Mensch und gleichzeitig doch Gott, der von Gott, seinem Vater, verlassen wurde. Aber bei uns Menschen ist es nicht so. 5. Mose 4, Vers 31. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Hier finden wir den Beweis. Gott verlässt uns nicht. Gott geht dem Sünder sogar hinterher. Er sucht das verlorene Schaf, bis er es findet. Er hält jeden Tag Ausschau nach dem verlorenen Sohn, nach der verlorenen Tochter. Wann kommt doch dieser endlich aus seinem Schweinestall, seinem stinkenden Schweinestall zu mir nach Hause? Wir sind Gott auf keinen Fall egal. Sonst hätte er seinen Sohn ja nicht geschickt und für uns sterben lassen. Auf die Frage, wie Gott den 11. September zulassen konnte, antwortet Anne Graham Lotz, das ist diese Dame, das ist die Tochter von Billy Graham, Folgendes. Ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff, also den 11. September, tief betrübt worden ist, wie wir alle. Aber über Jahre haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Ja, auch wir erleben in unserem Land zum Beispiel durch Plakatwerbung, wird Gedankengut gefördert, sexuelle Unmoral als begehrenswert dargestellt, Abtreibung wird bejubelt und viele weitere Dinge legalisiert. Ja, wir haben uns von Gott abgewandt, nicht er von uns. In Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir können nicht erwarten, wenn Distelsamen aufgehen, dass wir schöne Tomaten ernten können. Was wir säen, das ernten wir. Doch wo kommt das Böse eigentlich her? Hat Gott das Böse gemacht, wenn er alles gemacht hat? Wenn wir vom Bösen sprechen, sprechen wir von einem Mangel. Wenn einer Sache das Gute fehlt, ist es böse, so empfinden wir das. Auch physikalisch ist es so, dass es zum Beispiel die Dunkelheit nicht gibt. Dunkelheit ist, Licht können wir messen und erforschen. Wir haben auf Arbeit so eine Teststrecke von 10 Metern. Da können wir Licht messen, in allen Spektren und Formen. Aber Dunkelheit können wir nicht messen. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Also Finsternis ist ein Zustand ohne Licht. Genauso ist es mit dem Bösen. Das Böse ist also dann da, wenn Gott nicht da ist. Gott hat uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Wir können viele Dinge entscheiden, das ist gut. Aber es ist auch deine und meine Entscheidung, ob ich im Licht lebe oder in der Dunkelheit. Und eine dritte Variante gibt es leider nicht. Auch wenn wir das gerne hätten, eine dritte Variante gibt es nicht. Gott ging ein großes Risiko ein. Als er den Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Er konnte sich für das Gute oder für das Böse entscheiden. Doch Gott wollte ja keine Marionetten, keine willenlosen Sklaven. Gott wollte menschliche Gegenüber mit einem freien Willen. Jetzt haben wir gehört, aber es gibt eine wunderbare, gute Nachricht. Die beste Nachricht, die jeder Mensch hören kann. Und ja, hören sollte. Und zwar in dem Sterben von Jesus am Kreuz. Nimmt Jesus meine Schuld auf sich. Er, der keine Schuld hatte. Wir müssen nicht mehr Gott verlassen bleiben, weil Jesus schon von Gott verlassen wurde. Wie herrlich. Das Himmelsticket ist schon bezahlt. Und das erfüllte Leben hält er für jeden bereit. Wir dürfen in dieses Licht treten, in das Licht Gottes, und Vergebung bei ihm erfahren, ein neues Leben beginnen, egal wie alt wir sind. Welch wunderbare, frohe Nachricht ist das für uns. liebe Freund. Warum die Sünde noch tragen, wenn sie schon getragen wurde? Warum plagen wir uns da noch mit rum? Warum den schweren Rucksack tragen, der voll von Dingen ist, die mich von Gott trennen? Jesus hat sie doch schon getragen. Wir lesen in der Bibel, was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Galater 5 ist es. Das, so sieht unser Leben aus, aber Jesus möchte es ganz neu machen. Ja, komm zu Jesus und leg diesen Rucksack doch bei ihm ab und verschieb es nicht auf morgen. Wir wissen ja nicht, ob es am Morgen geben wird. Mach es lieber heute. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Auswirkung und Reaktion auf mein Leid. Ja, Christen erleben das Gleiche eigentlich wie Nichtchristen. Sie sehen auch die Krisen und Weltereignisse gleich. Aber sie glauben, sie halten fest an Gott und er hält sie. Corrie ten Boom, das ist diese Frau, die hat mit ihrer Familie Juden im Zweiten Weltkrieg versteckt in ihrem Haus, was dann aufflog und sie war die einzige aus ihrer Familie, die durch ein Wunder das KZ überlebte. Sie schreibt zu dem Thema Leid Folgendes. Das Leben ist wie ein Teppich, an dem immer gearbeitet wird. Es werden Fäden und Farben zu einem Muster zusammengefügt. Allerdings betrachten wir den Teppich nur von der hässlichen Rückseite. Die Farben stimmen nicht und es hängen Fäden mal kurz, immer lange heraus. Bis an die Schwelle unseres Todes sehen wir den Teppich nur von der Rückseite. Dann aber im Licht der Ewigkeit wird es herumgedreht. Und plötzlich sehen wir, es ist ein farbenprächtiges und sinnvolles Muster. Man erkennt das sinnvolle Ganze, trotz der Verwirrung, durch die hässliche Rückseite. Wir werden am Ende unseres Lebens feststellen, dass selbst Trauer, Leid, Tränen und Not nur Umwege zu Gottes herrlichem Ziel waren. Was hat diese Frau erlebt und was ist ihre Erfahrung gewesen? Wie schön. Es gibt Leiden, für die wir etwas können, die sind selbst verschuldet. Aber es gibt auch Leiden, die wir nicht selbst verschuldet haben und ziemlich viele. Und oft finden wir auch keine Antwort in diesem Leben auf diese Leiden darauf. Christen erleben Leid anders als Nichtchristen, das können wir feststellen, weil Gott mit ihnen das Leid trägt. Sie erleben hier und da, wie Gott Brunnen in der Wüste schenkt und Lieder in der Nacht. Der Trost, die Gegenwart oder das Gebet anderer Christen, die Fürbitte füreinander, kann so manch hellen, ermutigenden Augenblick schenken. Gott ist da, haben wir herausgearbeitet. Er wird uns nicht verlassen. Verlassen können nur wir ihn. Er wird es nicht tun. Ja, Leid bringt uns in Verzweiflung. Das ist so. Und kann uns auch dazu bringen, Gott den Rücken zuzukehren. Aber sollen wir uns dem Teufel, dem Menschenfeind zuwenden? Wir haben ja gerade gesagt, es gibt nur zwei Seiten. Ist das eine Option? Hiob, von dem der Begriff Hiobsbotschaft kommt, der hat sehr, sehr viel Leid in seinem Leben erlebt. Und ihm wurde alles genommen. Und er schreibt dann schließlich in Hiob 3, warum bin ich nicht gestorben im Mutterschoß? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Dann läge ich da und wäre still, dann schliefe ich und hätte Ruhe. Und weiter Vers 16. Wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt. Wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. Dort haben die Frevler aufgehört mit Toben, dort ruhen die viel Mühe gehabt haben. Da haben die Gefangenen allesamt Frieden und hören nicht die Stimme des Treibers. Wir spüren hier diese Unruhe in ihm. Er liegt komplett am Boden. Und dann seine Frau, die hat ja das Gleiche getroffen. Die hat ja auch die Kinder verloren, das Haus. Sie sieht ihren Mann, fast das Gleiche. Und sie sagt dann noch zu ihm, fluche Gott und stirb. Das ist eine Art, wie wir mit Leid umgehen können. Wir resignieren, wir wenden uns aus Enttäuschung von Gott ab und bringen auch noch andere dazu. Wir laufen von Gott weg und klagen vielleicht noch über ihn. Also Leid kann dich und Gott auseinanderbringen. Ich habe hier ein Schaubild. Das Leid ist wie ein Keil, der zwischen Gott und Mensch steht und uns immer weiter auseinandertreibt. Leid kann dich aber auch in Gottes Arme treiben. Viele Menschen sind erst durch das Leid Gott begegnet und seine Kinder geworden. Aus der Not heraus haben sie angefangen zu beten und haben erfahren, dass es einen liebenden Gott gibt, der sie mit seinem Trost umgibt, der Ruhe schenkt und besondere Kraft verleiht, das Leid zu tragen. Ich möchte nochmal besonders auf körperliche Leiden eingehen. Sie sind aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht des Neuen Testamentes besonders, nur der Leib. Lukas 12, Vers 4. Meine Freunde, ich sage euch, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, euch darüber hinaus aber nichts anhaben können. Ja, wir denken oft, das Wirkliche ist das Sichtbare. Das, was wir sehen, das ist das Sichtbare. Es ist nur ein Teil davon. Der Körper ist ein Teil von uns, aber nicht der einzige. Also den unsterblichen Teil in uns, den kann uns niemand nehmen, sagt Jesus hier. Auch das Leid nicht. Hinter dem Horizont geht es weiter. Und Jesus-Nachfolger, die leben nicht für jetzt, sondern für immer. Der englische Theologe John Henry Newman sagte einmal, fürchte nicht, dass dein Leben enden wird, sondern fürchte lieber, dass es nie beginnen wird. Unser Leben wird einmal enden. Das können wir nicht verhindern. Aber schlimm ist es, wenn es nie richtig angefangen hat. Das Leben beginnt dann, wenn wir Jesus in unser Herz hineinlassen. Und er führt uns in den Himmel, er bewahrt uns hier auf der Erde, er führt uns durch unser Leid. Und er führt uns schließlich auch in Gottes Herrlichkeit, wo das Leben nie aufhören wird. Ja, lass uns mal von unserem Leid jetzt weggehen und uns konzentrieren, wie Gott ist. Gott ist großzügig, Römer 8, Vers 32. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Gott meint es gut mit uns. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist schwer, im Leid zu sehen. Aber ein Trost für uns. Da können wir uns dran festhalten. Gott führt uns den richtigen Weg. Jesaja 50, Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in der Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Wunderbar. Aber Gott ist auch jemand, der uns durch Leid wieder auf den richtigen Weg zurückführen kann und möchte. Wir kennen alle David aus der Bibel. David wurde zum Thronfolger gesalbt, als Saul noch König war. Und er wurde jahrelang von diesem König Saul verfolgt. Er war immer auf der Flucht. Das hat er nicht selbst verschuldet. Das war kein selbstverschuldetes Leid. Aber später als König stürzt er sich selbst ins Unglück. Er begeht Ehebruch mit Bathseba und befiehlt ihren Mann in eine lebensbedrohliche Situation zu bringen, damit dieser umkommt. Bathseba ist nämlich schwanger geworden und er sucht unter allen Umständen zu verhindern, dass das offenkundig wird. Noch später lesen wir, wie er teilweise seine Kinder vernachlässigt. Da sind gravierende Missstände unter ihnen und er ignoriert sie einfach. Er bekommt es dann auch zu spüren, als sein eigener Sohn Absalom einen Putsch durchführt, um selbst König zu werden. David flieht vor seinem eigenen Sohn. Was für eine Tragödie. Doch wie David auf seine selbstverschuldete Sünde reagiert, das wollen wir einmal lesen in Psalm 32, Vers 1 bis 5. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. David kam mit seiner Schuld, seiner selbstverschuldeten Schuld, zu Gott. Er hat ihm vergeben. Ja, manchmal muss Gott uns auf den Rücken legen, damit wir zum Himmel sehen. Ein weiterer Punkt, Gott zieht uns in seine Nähe. Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen, hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das ist Gottes Wort und Verheißung, kann ich mich darauf beruhen. Ja, Gott bewahrt uns noch vor Schlimmerem. Wir lesen in Johannes 5, wie ein Mann 38 Jahre lang krank ist. Er befindet sich am Teich Bethesda und hofft, dass ihn jemand in den Teich trägt. Er kann selbst nicht gehen. Einmal im Jahr kommt ein Engel, er bewegt dieses Wasser und der Erste, der hineinsteigt in das Wasser, der wird gesund. Aber dieser Mann hat es nicht geschafft. Er hat keinen, der ihm dabei hilft. Jesus geht auf ihn zu und fragt ihn, ob er gesund werden will. Jesus sieht das und der Mann wird nach so langer Zeit durch Jesus geheilt. Endlich, 38 Jahre, könntest du das gar nicht vorstellen. Ich bin 34, unvorstellbar. Später trifft ihn Jesus nochmal im Tempel, diesen Mann, und sagt ihm Folgendes. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Jetzt können wir die Frage stellen, 38 Jahre lang krank, ist das nicht schon schlimm genug? Doch es gibt etwas Schlimmeres, wenn wir den Körper außer Acht lassen, eine Ewigkeit ohne Gott, das ist, was schlimmer ist. Also Gott bewahrt uns vor noch Schlimmerem, durch Leiden kann er uns noch vor Schlimmerem bewahren. Wenn dein Kind auf die Straße rennt und du ein Auto mit großer Geschwindigkeit auf es zukommen siehst, dann wirst du nicht einfach zuschauen. Du wirst rennen und es von der Fahrbahn reißen. Da können auch mal die Klamotten kaputt gehen dabei. Das ist total egal. Es kann sich auch Schramm zuziehen, vielleicht auch den Fuß verstauchen, aber das Kind ist gerettet. Und genauso möchte Gott auch oft uns durch Leid noch vor Schlimmerem bewahren. Leid kann aber auch ein Diener sein. Wenn wir im Leid stecken, sehen wir Leid nicht als Diener. Aber trotzdem, im Nachhinein oft sehen wir, dass Leid das Potenzial hat, dass wir viel reifer aus diesem Leid herausgehen. Wir können in einem Jahr des Leides mehr lernen als in 10 ruhigen Jahren. Wir haben ja nur eine kurze Lebenszeit. Es gibt einen Spruch, der etwas derbe klingen mag, aber doch in vielen Situationen seinen Wahrheitsgehalt erwiesen hat. Was haben Kartoffeln und Menschen gemeinsam? Was meint ihr? Eine Antwort drauf. Ja, beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck liegen. Ja, was im ersten Moment wirklich derbe klingt, das ist doch häufig so in unserem Leben, wenn Gott uns im Leid auf Dinge aufmerksam macht, die wir in Sonnenstunden unseres Lebens gar nicht bemerkt hätten. Sei es die eigene Charakterformung, die notwendig ist, oder unsere Prioritätensetzung oder viele weitere Dinge. Ich habe vor ein paar Tagen von einem Beispiel gehört. Es gibt eine Gegend am Meer, die immer sehr, sehr stürmisch ist. Und die Menschen, die dort wohnen, die Bevölkerung, die pflanzt dort Palmen auf eine ganz besondere Art und Weise. Wenn die Palme noch so ganz jung ist, dann wird ab und an ein riesiger Stein auf diese Palme gelegt, sodass die Palme auf dem Boden, komplett auf dem Boden liegt. So werden diese Palmen besonders widerstandsfähig gegen diesen schlimmen Sturm, der dauerhaft dort ist, und die Wurzeln werden tief. Man hat den gleichen Test gemacht ohne diesen Stein, ohne diese Beschwerung, und die Palmen wurden sofort entwurzelt beim ersten Sturm. Auch ein Beispiel für unser Leben. Ein weiteres Beispiel, vielleicht kennen das einige Obstkundler hier unter uns, Obstbäume, die werden mit Steinen behängt, um die Äste beim Wachstum waagerecht auszurichten, also gerade, damit die Äste nicht in den Himmel wachsen und man schlechter an die Ernte kommt. Also Widerstandsfähigkeit und ein besserer Lebensertrag können Leidenszeiten für uns werden und das Ergebnis haben. Wir verlieren nicht die Bodenhaftung, wir werden empfindsamer für andere, wir können vielleicht sogar anderen helfen. Eine Witwe kann am besten eine andere frisch verwitwete Frau verstehen. Ein Querschnittsgelähmter im Rollstuhl kann gut den anderen im Rollstuhl verstehen. Sie sind auf einer Ebene, auf einer Wellenlänge. Ja, ich komme zum Schluss. Das Leid, in dem du dich gerade befindest, wie hast du darauf reagiert? Hast du den Glauben aufgegeben? Bist du von Gott weggelaufen, weil du denkst, er hat dich verlassen? Dann komm doch zu ihm zurück. Und du, der du noch an Gott festhältst und dein Leid immer schwerer für dich wird, es gibt keine andere Option, als bei Gott zu bleiben. In dem Licht zu bleiben, auch wenn es gerade kein Licht scheint. Weil der Finsternis, der wollen wir uns nicht zuwenden. Lasst uns zu Gott hinlaufen und bei Gott klagen. Such dir Verheißungen aus der Bibel, die du irgendwo hinhängst, über die Zusprüche Gottes im Leid, die dir als Ermutigung im Alltag dienen. Hier ein paar für dich. Der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen. Hilf denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder? Herr, ich weiß, dass deine Entscheidungen richtig sind. Selbst als du mich leiden ließest, meintest du es gut mit mir. So oft ich dachte, jetzt ist alles aus, halfst du mir in Liebe wieder auf. Als mir die Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet und mich wieder froh gemacht. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Ich bin der Herr, ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt. Hier noch ein Gedicht oder so ähnlich. Alles in Gottes Hand legen, alles in seiner Hand lassen, alles aus seiner Hand nehmen. Ja, die Liebe Gottes, die bewahrt dich und mich nicht vor einem Leid. Leiden werden wir alle, aber sie bewahrt dich in dem Leid, dass du an ihm festhalten kannst. Gott segne sein Wort an uns. Amen.